Und wir gehen dann eher in solche Micro-Learnings. Das heißt, jeden Tag 20, 30 Minuten mit Videoeinheiten, dass ich einen Aufrüttler bekomme, dass ich etwas zum Nachdenken bekomme, aber auch irgendetwas Kleines, was ich anwenden kann. Das hilft ungemein, weil keiner von den Mitarbeitenden ist irritiert, dass jetzt der Chef auf einmal was ganz anderes macht, weil er jetzt 2 Tage auf Schulung war, sondern das sind kleine Veränderungen.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Die Deutschen sind chronisch unzufrieden mit ihrer direkten Führungskraft. Das nimmt zu. Die Demotivation bei der Arbeit liegt oft hier begründet. Und auch Führungskräfte selbst, also all die Menschen, die mindestens 5 Personen führen, haben weniger Freude an ihrer Tätigkeit als vielleicht oft auch noch früher, als sie nur in großen Anführungszeichen Fachkraft waren und nicht durch Beförderung eben jetzt auch an Personalverantwortung kam. Ja, viele Unternehmen lassen ihre Leute damit dann auch ein Stück weit alleine und Schule nicht entsprechend. Mag auch daran liegen, dass viele solche Schulungssysteme nicht richtig gut funktioniert haben. Ein anderes Beispiel ist Polymundo und dessen Co-Gründer Hannes Goth ist mir zugeschaltet. Wir sprechen darüber, wie solche Schulungen genau ablaufen müssen, welche Unterschiede es vielleicht auch gibt, dass es und ob es Menschen gibt, bei denen es sich nicht lohnt, sie weiterzubilden als Führungskraft, was das dann auch immer heißen mag und wie, naja, gute Dinge eben funktionieren, gerade auch am Anfang. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Hallo Herr Goth, grüße Sie.
Hallo, schön hier zu sein.
Vielleicht für die, die es noch nicht wissen, was macht Polymundo genau? Ich habe gerade schon so ein bisschen was gesagt, aber im Detail können Sie das besser.
Ja, also super gerne. Ich sage immer bei uns, die Mission sagt sehr viel aus. Transforming companies to a place where people love to give their best. Das heißt, wirklich was bewegen in den Firmen. Und wir machen das, indem wir mit Unternehmern und Geschäftsführern an sich selbst, aber natürlich ganz stark an der Organisation arbeiten. Dann arbeiten wir parallel mit Führungskräften. Weil wir auch gemerkt haben, es kann sich natürlich viel wandeln im Kopf des Unternehmers oder des Geschäftsführers, aber wenn es nicht nachhaltig verankert wird mit den Führungskräften, die gerade dabei sind, dann ist eben sehr viel verloren. Und deswegen sehen wir das immer als Parallelstrang und arbeiten da gemeinsam eben dann in dieser Runde, was sehr viel Spaß macht.
Wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit Führungskräften, stellt sich die Frage nach dem Wie. Also was sind so die großen Bereiche? Fangen wir mal damit an.
Also, wir haben tatsächlich unterschiedliche Produkte und Programme, weil wir gemerkt haben, so eins passt nicht für jeden. Aber die großen Themenfelder sind erstmal, ich führe Personen und ich brauche da Unterstützung. Da haben wir ein Programm, das andere ist Führen von Führungskräften. Ich bin eher in so einer Manager-Ebene. Ich sollte vielleicht auch schauen, dass das, was ich als gute Führung verstehe, meine eigenen Führungskräfte, die mir zugeordnet sind, auch in ihre Teams reinbringen. Und der dritte Part ist ganz einfach Kommunikation auf Mitarbeiterebene. Das sind so die 3 ganz großen Stränge in diesem Cluster.
Dann gehen wir die gleich mal an, aber vielleicht noch ein Wort zu Ihnen. So der typische, ganz klassische Berater sind Sie nicht, oder?
Nee, wir hatten es ja in der Vorbesprechung schon mal kurz. Nee, ich bin zwar Mitgründer und Vorstand der Polymundo AG, das jetzt seit boah, so 7 Jahren. Aber gleichzeitig nur beraten oder begleiten, das reicht nicht aus, weil im Alltag, da ist doch oft was anders. Und deswegen, ich gehe gerne mit rein in die Firmen. Ich hatte jetzt auch die letzten Jahre so 2 Interimsstellen, einmal als Personalchef in einer großen Hotelkette mit 800 Mitarbeitern und einmal als Interimsgeschäftsführer in einer Handwerksfirma mit 30 Mitarbeitern. Und es hilft, so am Puls zu bleiben und auch zu verstehen, dass nicht alles, was man vielleicht erzählt oder was beratend vielleicht richtig wäre, im Alltag umgesetzt werden kann. Und es ist mir immer wichtig, so ganz nah eben bei den Mandanten zu sein und wenn nötig auch mit reinzuspringen.
Das ist echt mal einiges. Da habt ihr ja so manche Berater zupfen etwas anderes Klischee. Und ich gebe auch zu, auch wir Journalisten sind ja manchmal im Elfenbeinturm. Und die 4 Jahre als Co-Geschäftsführer haben mir auch mal sehr, sehr viel weitergeholfen, muss ich sagen. Und auch
Super.
selbst bei der Beratung zu arbeiten. Insofern glaube ich, habe ich ein bisschen Gefühl, was Sie meinen. Welche Firmengröße ist für Polimundo spannend? Also, dass viele Beratungen fangen ja erst an, wo der Mittelstand aufhört. Das ist bei Ihnen, glaube ich, anders, oder? Das würden wir ja auch nicht sprechen, um
Ja.
ehrlich zu sein.
Genau, also bei uns ist schon ganz klar KMU. Wir sagen so bis 500, manchmal auch bis 1000 Mitarbeiter, das ist alles total drin. Wir werden manchmal von Konzernen auch gebucht, aber ich sage nur, das ist eher dann Zufall gewesen. Ganz stark arbeiten wir gerne da, wo es eben, wenn man ansetzt mit dem Unternehmer, mit dem Geschäftsführer, wenn eine Familie, ein Eigentümer dahinter steckt und wir dann noch die Führungskräfte mit ins Boot bekommen, wo es wirklich einen großen Wandel eben gibt. Und das ist häufiger natürlich in Konzernen ein anderes Denken. Und deswegen lieben wir das auch total in dieser Größenordnung, sage ich mal, wirklich von 10 bis 500 Mitarbeiter ganz grob da zu arbeiten.
Wenn wir von Führungskräften sprechen, wen meinen wir damit eigentlich ganz genau? Sonst weiß ich nicht, ob uns alle richtig verstehen. Also EntscheiderInnen sind ja definiert, diese 3,1 Millionen Menschen in Deutschland, alle die, die fünf Direct Reports haben. Meinen Sie die, wenn Sie von denen sprechen, die Sie da beraten, oder können Sie es noch ein bisschen eingrenzen?
Ja, also ich mache es gerne ein bisschen, vielleicht auch eine Geschichte, hänge ich es gerne auf. Und zwar, wir hatten vor kurzem auch einen schönen Termin bei einer größeren Firma, Ingenieurbüro. Und dann kam es auch mal darauf, dass sie gesagt haben, ja, Projektleiter haben wir, die führen doch eigentlich auch. Ich meinte, ja, klar, sogar noch viel schwieriger, weil ohne disziplinarische Verantwortung. Ich muss aus dem Menschlichen heraus Menschen begeistern, dass sie das Projekt mitgestalten, dass sie rechtzeitig liefern. Und das vielleicht mal vorab, vielleicht auch Menschen mal nicht außer Acht zu lassen, die jetzt nicht offiziell Führungskraft sind, aber dennoch tagtäglich führen. Ich glaube, das hilft auch mal in Unternehmen, da einen Punkt drauf zu packen oder einen Fokus, um das für sich klar zu machen, auch als Geschäftsführer. Und ansonsten, wenn wir jetzt mit unseren Programmen zum Beispiel arbeiten, da sind es dann Leute, die auch wirklich in Verantwortung entweder kommen in der nächsten Zeit oder eben schon ein paar Jahre auch in Verantwortung sind.
Kurz Werbung, in einer Minute geht's weiter. Für zehntausende Menschen in Deutschlands Betrieben beginnt der Arbeitstag so. Sie werden von einem Berg offener Rechnungen begrüßt. Unbezahlte Lieferanten, überfällige Zahlungen, Angebote und so weiter. Aber es geht auch anders, sagt unter anderem der Business-Software-Anbieter Sage. Seit über 40 Jahren verlässlicher Begleiter von inzwischen mehr als 2 Millionen Unternehmen. Dieser Copilot von Sage erledigt für Sie den morgendlichen Zahlenspagat. Er fasst alles Wichtige zusammen, erinnert an Fälligkeiten, weist auf offene Posten hin und schreibt sogar E-Mails. Mal freundliche, bestimmte, bis hin zu jetzt aber wirklich Varianten. Wenn Sie neugierig sind und Sage Active mit dem Copilot mal ausprobieren möchten, bekommen Sie hier in diesem Podcast 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Sie müssen nur in die Shownotes gehen oder auf die Webpage sage.com/mum, also sage.com/mum. Dann kommen wir nochmal genau zum Thema, wie Sie da auch unterstützen. Vielleicht auch mal so ein bisschen schnippisch gefragt, in welchem Bereich ist der Hebel denn am größten? Also ist das die Kommunikation, die Strategieentwicklung oder die anderen Dinge, von denen Sie auch schon zum Teil gesprochen haben? Wo haben Sie den größeren Hebel?
Also ich habe das vielleicht auch in den Anfängen meiner Karriere lernen dürfen. Das war im Lebensmitteleinzelhandel. Ich hatte doch im Personal und im Vertrieb gearbeitet. Und das sind so zwei Welten aufeinander gekommen, die ich super schön finde, wenn die sich vereinen. Und zwar so einen Fokus zu haben auf den Menschen, auf die Kultur, auf die Haltung, die wir mittragen. Und auf der anderen Seite aber auch die Strategie, die Zielsetzung, Zielerreichung und auch die Zahlen. Und das war immer für mich das Schöne, wenn beides zusammenkommt, weil man dann merkt, wie sich auf einmal richtig viel bewegt, aber auch mit Spaß bei den Menschen. Und ja, so, das sehe ich vielleicht so auch diese Schnittmenge.
Okay. Ganz pragmatisch, wie starten Sie? Also Sie haben da jetzt ein Mandat und wie geht's dann los?
Also, wenn wir jetzt mal jetzt nehme ich mal einfach den Strang von unserer Führungsausbildung Ready to Lead, einfach weil die ist staatlich gefördert, die ist für viele sehr spannend. Was wir da machen, ist, wie auch bei den anderen Themenfeldern, erstmal ins Gespräch gehen. Weil wir hatten das früher, dass manche Firmen übereifrig gesagt haben, oh, wie toll, ich kriege ein gefördertes Produkt, das mache ich sofort und am besten gleich für 10 Führungskräfte. Aber es hat nicht den ihr Problem gelöst. Und deswegen, wir starten immer mit einem Gespräch. Wir wollen in Austausch gehen, wo die Firma gerade steht, wo es knarzt, wie weit die Führungskräfte sind, um auch wirklich zu sehen, ob diese Produkte passen. Weil, also ich glaube, keiner hat Spaß, so durch eine 12-monatige Führungsausbildung durchgetragen zu werden, wenn er vielleicht als Führungskraft selbst gar nicht die richtige Person ist für dieses Programm. Und deswegen erstmal Expertengespräche und dann helfen wir auch in den weiteren Prozessen immer wieder.
Ja, interessant. Wer sagt denn da die Wahrheit über die Führungskräfte? Also sind sie dann auch mit der Ebene drunter im Gespräch?
Ja, also ganz häufig ist so, dass die Entscheider schon wissen, was los ist. Vielleicht ist das nicht so, dass man das in den Alltag reinträgt oder ich glaube, manchmal macht man auch gerne ein oder zwei Augen zu, wenn man denkt, doch, ja, das passt doch irgendwie. Aber die wissen ja genau, wer hat gekündigt, wie sind die Gespräche, welche Mitarbeiter, wenn man da Kontakte hat, sind jetzt gerade glücklich oder nicht in ihrer Abteilung. Und deswegen, die Antworten sind da immer sehr ehrlich und auch selbst, wenn Führungskräfte für sich selbst mit uns im Gespräch sind, auch sehr ehrlich, wie sie reflektieren, was ihnen fehlt, wo sie vielleicht auch schon Stärken haben.
Ja, das ist ja schon mal gut, ne? Hätte ich jetzt
Cool,
gar nicht mit
ja.
gerechnet, weil die Zahlen, wenn man jetzt diese Gallup und ich war ja da auch so eine Umfrage unter der Zufriedenheit und wie sehen die direkte Menschen, die direkte Führungskraft, das ist im Moment ja nicht die beste Zeit, klar, 3 Jahre Rezession, wahnsinnig viel Umbruch, Transformation ist auch schwierig. Okay, also eher ein er Umsetzungsdefizit als ein Erkenntnisdefizit, könnte man sagen.
Ja, also ich sage immer so gerne, Führungskräfte sind auch nur Menschen. Und wenn wir uns zurzeit überlegen, was alles auf uns einprasselt und welche, also die ganze Welt mit vielen Veränderungen, sei es jetzt noch von vor Jahren mit Pandemie, Corona, Energiepreise, Fachkräftemangel, also das sind so viele Themen gerade da. Und die Erwartungshaltung innerhalb der Firma, die nehmen ja auch nicht ab. Ich soll begeistern, Veränderungen begleiten, ich soll Menschen halten, ich soll sie rekrutieren, ich soll Leistung bringen. Also diese Aufzählungen, die würden gar nicht aufhören, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und dass dann manche Führungskräfte vielleicht nicht bei sich bleiben in dieser Zeit, das ist auch ganz klar. Und das ist aber auch ein Punkt, um anzusetzen. Für mich ist Führungskräfteentwicklung oder auch Führungsperson sein immer wieder eine ganz große Persönlichkeitsentwicklung, weil ich jeden Tag auf mich selbst zurückgeworfen werde. Und die Frage ist doch, alles, was sich um mich bewegt oder auch die Erwartungen, die gestellt werden, gebe ich die eins zu eins einfach an meine Mitarbeiter durch? Oder habe ich die Haltung, die abzufangen, sie zu kanalisieren, in eine Ordnung zu bringen, dass die Mitarbeiter in einer größeren Ruhe arbeiten können, aber dadurch natürlich auch viel mehr Leistung bringen können mit mehr Spaß?
Nur mal aus Neugier auch gefragt, gibt es ein Muster, welche Gruppe veränderungsbereiter ist, beziehungsweise dann auch fähiger, das gewonnene Wissen in den Alltag zu integrieren? Also sind es eher die Frauen als die Männer, die Jüngeren, die Älteren? Gibt es da irgendein Muster?
Also vielleicht auch das Spannende, wir waren auch schon bei Mandanten, wo wir vorher dachten, boah, bestimmt ganz bürokratisch aufgebaut und schwierig zu öffnen für eine Veränderung und mit totaler Überraschung rausgegangen, mit riesiger Freude. Und manchmal, dass man sagt, jüngere Leute, wo man vielleicht vornherein dachte, im Stereotyp, ja, die wären vielleicht offener, das dann gar nicht aufzufinden. Ich gehe da gerne weg von Stereotypen hin zu, mit wem habe ich es individuell zu tun? Und wie ist die Person, was braucht die von mir? Und manche, die brauchen eben vielleicht die Inspiration, andere brauchen die Sicherheit, andere brauchen eine längere Begleitung. Aber sich da nicht auf Stereotype einzulassen, sondern wirklich den Menschen hinter dem Prozess zu sehen. Und vielleicht auch dazu, weswegen tun sich vielleicht manche Menschen so schwer. Ich habe das selbst in einer Firma gehabt, da ging es darum, leichte Digitalisierung einzuführen. Da reden wir noch nicht von KI, KI-Agenten und sonstiges, sondern da ging es wirklich nur darum, einen Dateneintrag zu automatisieren, dass es niemand mehr per Hand macht. Und dann gab es natürlich die Rückmeldung, hey, du nimmst mir unseren Job weg, was mache ich denn dann? Und dann aber parat zu stehen, auch zu sagen, hey, nee, das ist nicht der Mehrwert, den ich sehe, sondern die Aufgabe sollte vielleicht weggehen, aber das heißt nicht, dass du entbehrlich bist als Mensch, sondern vielleicht kannst du jetzt viel stärker Kunden begleiten, vielleicht kannst du denen ihre Anfragen besser beantworten, vielleicht kannst du stärker für die Mitarbeiter da sein. Und das nicht zu vergessen in diesem, in dem ganzen Prozedere, dass immer wieder Menschen dahinter stecken und das ist nicht, was arbeite ich morgen, sondern vielmehr bin ich morgen noch relevant. Und dann sind wir eben auf einem ganz anderen Gespräch, welches aber auch Führungskräfte führen sollten und dürfen.
Und das sind KI-Zeiten, ne? In der
Hm.
KI-Ära, wo natürlich vor allem viele Durchschnittliche, was ihre fachliche Expertise angeht, ich glaube, bei Anwälten ist das aber noch viel schlimmer als jetzt beim Gros des deutschen Mittelstandes, dank
Ja.
KI die gleiche Arbeit eigentlich machen wie Top-Leute, auf jeden Fall da aufholen und die Top-Liga natürlich dem vielleicht nicht so doll geholfen wird. Aber zurück zu unserem Thema nochmal, also das grenzt ja an das Thema natürlich auch sehr eng dran.
Ja.
Wie implementieren Sie das denn dann wirklich in den Alltag? Also es gibt ja viele Führungskräfte-Schulungen, da sitzt man 2 Tage, wenig Licht, schlechter Kaffee und dann Montag geht die Welt von vorne los und dann gucken wir mal weiter. Sie haben gerade schon 12 Monate mal irgendwann gesagt, ist das immer so? Und wie verzahnen Sie das dann auch so, dass das Erlernte auch angewendet werden kann?
Also Sie sagen gerade was ganz Spannendes und das auch das Erlernte anwenden. Darauf kommt es doch an, weil ansonsten haben wir alle vielleicht entweder zwei schöne oder zwei schlechte Tage gehabt, je nachdem, wie der Raum war. Aber vielmehr, es soll mir Probleme lösen im Alltag. Es soll mich unterstützen. Und was wir machen jetzt gerade bei diesem einen Programm, was auch gefördert ist, das geht 12 Monate. Und wir gehen dann eher in solche Micro-Learnings. Das heißt, jeden Tag 20, 30 Minuten mit Videoeinheiten, dass ich einen Aufrüttler bekomme, dass ich etwas zum Nachdenken bekomme, aber auch irgendetwas Kleines, was ich anwenden kann. Und das hilft ungemein, weil keiner von den Mitarbeitenden ist irritiert, dass jetzt der Chef auf einmal was ganz anderes macht, weil er jetzt 2 Tage auf Schulung war, sondern das sind kleine Veränderungen und wir gehen lieber darauf, so 1% Verbesserungen, aber kontinuierlich, als zu denken, dass ich jetzt mit einem Wurf gleich auf die perfekte Führungskraft bin. Vielleicht hilft da auch so dieses Bild. Früher hat man es vielleicht gedacht, ich habe ein Ziel mit dem Bogenschießen und dann ziele ich mal ordentlich und dann schieße ich da drauf und dann ist schon alles geregelt. Und wir sehen das eher wie Golfspielen, dass man eben einen Abschlag macht, dass man mal schaut, wo liege ich gerade und so sich Stück für Stück eben annähert an sein Ziel, aber eben nicht denkt, ich muss es jetzt gleich von Anfang an mit einem Satz erreichen. Und deswegen hilft auch so 12 Monate, jemanden dazu haben, mit kleinen Veränderungen eben dann durchzuführen. Wir
Wenn ich
machen, ja, sorry, vielleicht noch eins, weil so ganz viele vergessen das. Digitales Lernen ist einsames Lernen. Das sage ich immer wieder, das nicht außer Acht zu lassen, vielleicht auch wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich möchte es vielleicht selbst bei mir einführen, gar nicht unser Programm, sondern insgesamt so eine Entwicklung oder dieses LinkedIn E-Learnings, da gibt es ja alles Mögliche schon. Die Mitarbeiter machen es nicht, weil die Verbindung normalerweise fehlt. Und das ist das, was für uns noch so wichtig ist, eben zwischen diesen Micro-Learnings immer wieder virtuell zusammenzukommen, in den echten Austausch zu gehen, über meine Probleme als Führungskraft reden zu können und das anzuwenden, was ich gelernt habe. Das ist vielleicht auch noch so ein Geheimnis, was ich der ein oder andere dann abschauen kann.
mega wichtiger Punkt, hatten wir über die Jahre hier im Podcast auch immer mal wieder. Jetzt haben wir, wenn ich Sie jetzt zwingen würde, eine Prozentzahl zu nennen, der Führungskräfte, die Sie da im Training haben, wo Sie sagen, oh Mann, also eigentlich, das war eine fachlich super Person, die hier gerade jetzt befördert wurde und jetzt Menschen führen soll, aber die hat das ja nie gelernt, ganz oft. Also es ist ja eine Krux, gerade im Mittelstand, dass solche Fälle es sehr, sehr oft gibt. Bei wie vielen sagen Sie nach den 12 Monaten, das wird nichts mehr? Kommt das vor?
Ja,
Oder
es
fangen
kommt
Sie mit denen gar nicht
sehr,
erst an?
ja, also eher Zweiteres. Wir schauen schon, wer macht denn da mit? Und das sind Leute, die sagen, ich möchte mich verbessern. Ich möchte aber auch digital lernen. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin auch bereit, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder in 15 Minuten, 20 Minuten am Tag das irgendwo unterzubringen. Aber die sind innerlich getrieben davon, dass sie die Führung verbessern wollen und weil sie aber auch wissen, was hinten bei rauskommt. Mehr Freizeit für sie im Sinne für, ich habe einen Kopf für strategische Themen, glücklichere Mitarbeiter, Projekte, die runterlaufen. Also das kommt ja alles zusammen. Und Leute, die jetzt sagen, ich bin fachlich so gut und habe eine Herausforderung mit meinen Mitarbeitern, die ich vielleicht gar nicht groß mit einbeziehe, die nehmen sich normalerweise nicht die Zeit zu sagen, ich möchte mich auf dieser Art und Weise weiterbilden. Die würden vielleicht noch eher eine fachliche Weiterbildung gehen. Das heißt, die das machen, die wissen, dass der Mensch wichtig ist, dass sie auf die Bedürfnisstruktur vielleicht auch eingehen dürfen, um dann gute Resultate zu erzeugen. Deswegen vielleicht zu Ihrer Frage gerade prozentual schwer zu sagen, weil die erst gar nicht starten.
Okay, hätte ich mir fast gedacht.
Ja.
Jetzt müssen wir natürlich eins, das Stichwort KI fiel eben schon, das hat ja mit Führung auch viel zu tun. Wir haben ja auch viel berichtet über den, dass man heute oder auch in Bälde noch mehr nicht nur Führungskraft von Menschen ist, sondern vielleicht auch bald von KI-Agenten und so weiter. Also ich glaube, ein paar ihrer dessen, was sie lehren, ist zeitlos schön, und andere Dinge verändern sich vermutlich gerade mächtig, oder auch das Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht die T, wenn man heute überlegen würde, KI-Agenten, muss ich die führen? Ich glaube, das wäre heute spannend, die Frage. Ich könnte mir gleichzeitig vorstellen, wenn Sie einen Podcast in 2 Jahren mit jemand anderem durchführen, dann wäre das irgendwie so gang und gäbe. Also da wird es keine Überraschung mehr geben, sondern ja, das ist eben im Alltag ganz normal. Heute ist das Menschenführen, vielleicht aus unterschiedlichen internationalen Kontext und Kulturen, aus unterschiedlichen, das ist vielleicht spannend, KI-Agenten mal gedanklich dazu zu packen. Ne, wer muss ich sein, dass meine Mitarbeiter die verwenden? Muss ich sie selbst verwenden als Führungskraft? Das sind alles Fragen, die werden auf uns zukommen. Und ich denke jetzt spätestens, also jetzt 2026, auf jeden Fall. Und das nicht außer Acht zu lassen, was wir vorher schon kurz angerissen haben, dass es auch darum geht, als Führungskraft das Menschliche nicht zu vergessen. Die Person, die vielleicht befähigt werden darf, die KI-Agenten zu verwenden, weil wir werden nicht alle ersetzen. Das ist auf keinen Fall so. Aber dann Raum zu schaffen für das, was wirklich wichtig ist, nämlich die zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es auch zum Kunden, sei es aber auch als Führungskraft zu meinen Mitarbeitenden, dass man das wieder in den Fokus rückt.
Stakeholder Management. Und das sind wirklich viele, von denen man meistens immer ein oder zwei vernachlässigt, ne? Wenn man die mal alle zusammennimmt. Herr
Auf
Goth,
jeden
vielen,
Fall.
vielen Dank. Tolles Gespräch, ich habe viel gelernt.
Super, vielen Dank, Herr Giersch. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.